Die Rätsel der Zukunft. Alt wie die Menschheit ist der Trieb des Menschen, vor seinem inneren Auge kommendes Geschehen im Voraus enthüllt zu erblicken. Aber noch keiner, den diese Erde trug, vermochte es, den dichten, dunklen Vorhang zu zerreißen, hinter dem für ihn die Zukunft lag. Hier erwarte ich sofort den Widerspruch, denn hatten nicht alle Völker ihre Propheten? Hat man nicht tausendfach alte Kunde von Sehern, die der Zukunft Geheimnis wussten? Sind nicht selbst in neuester Zeit des Nostradamus Zenturien wieder hoch zu Ehren gelangt? Es ist aber nichts von alledem mir unbekannt, und dennoch muss ich leider sagen, dass sich der Mensch mit wenig anderen Dingen in ähnlich unbelehrbarer Weise stets wieder selbst betrogen hat, als mit dem Glauben an seine Macht, die Zukunft restlos zu durchschauen. Es hat wohl zu jeder Zeit Menschen gegeben, und man wird sie auch heute und in kommenden Zeiten finden, denen dann und wann Zukünftiges entschleiert wurde. Alle Zukunft liegt ja in aller Gegenwart beschlossen, wie alle Gegenwart nur Folge aller Vergangenheit ist. Durch mancherlei Mittel kann solche Entschleierung dem Menschen werden. Mantische Künste können nicht minder auf Augenblicke intuitive Zukunftserkenntnis wecken, wie die strahlenden Kräfte aus der Welt des reinen Geistes. Aber immer werden es nur Fragmente künftigen Geschehens sein, die so, meist in nächtig symbolischen Bildern, sich dem Schauenden zeigen. Nie wird der Seher der Zukunft Herr über seine Gesichte sein. Sie werden ihm zeigen, was er nicht sehen wollte, und was er sehnlichst zu schauen begehrt, werden sie verborgen halten. Er muß nehmen, was ihm seine Gesichte bringen, und kann die Form nicht ändern, in der sie zu ihm kommen, bald in nüchterner Klarheit und Eindeutigkeit, bald in fantastisch verschlungener Arabeskenfolge. Er ist nur Empfänger einer fernen Kunde, nicht der Entdecker unerforschten Landes. Es dürfte ersichtlich sein, dass ich hier von prophetischem Schauen rede, nicht aber von gesetzlicher Errechnung kommender Gezeiten, wie sie verborgener Wissenschaft allerdings möglich, wenn auch noch nicht restlos möglich ist. Es wird wenig ändern, ob man bei solcher Errechnung kommende Gezeiten durch die Stellung der Erde im Weltenraume zu bestimmen suchen mag, oder ob man aus den bekannten Daten irdischen Geschehens sich ein Rechnungsnetz zu wirken weiß, um es dann aufzuspannen und in seinen Maschen künftiges Geschehen einzuknüpfen. So unvollkommen die Methode uns heute auch noch erscheint, so wird sie doch des Menschen einziges halbwegs sicheres Mittel werden, Zukünftiges im Voraus zu erkennen, so wie etwa die Wetterkundigen heutiger Tage aus der Luftdruckmessung an verschiedenen Stellen der Erde schon gar manches atmosphärische Geschehen im Voraus zu bestimmen wissen, obwohl gewiss auch hier noch Fehler unvermeidbar bleiben, bis Erfahrung den verschiedenen Verlauf gesetzmäßig bedingter Erscheinungen in seiner Folgerichtigkeit erkennt. Auch solcher Zukunftsberechnung werden zwar Grenzen gezogen sein, aber wie eng diese Grenzen auch bemessen sein mögen, so wird das durch sie umhegte Gebiet doch mit relativer Gewissheit erforschbar bleiben und so der Menschheit immer noch mehr Nutzen bringen, als jedes orakelmäßige und völlig dem Willen des Sehers entzogene Zukunftsschauen, obwohl auch dieser Nutzen für höhere Einsicht entbehrlich ist. Irrige Spekulation hat sich zu der Anschauung verstiegen, als sei alle irdische Zeit vor einem ewigen Auge stete Gegenwart. So konnte das monströse Gedankengebilde entstehen, das alle Zeit wie einen aufgerollten Film betrachten lehrte, den man nur abzukurbeln brauche, um jeweils den gewünschten Zukunftsbildern zu begegnen. Hochweiser Wissensdünkel hat in selbstgefälliger Breite solche Pseudo-Erkenntnis ausgesponnen und das Heer der Eintagsfliegen vor der Nachtlampe intellektuellen Wahns verfing sich so in diesem Spinnennetz, dass jeder, der es verschmäht, an ihm seinen Halt zu suchen, voll hochmütigen Mitleids verachtet wird. Aber die unerbittliche Wirklichkeit fragt ebenso wenig nach den Resultaten gedanklicher Spekulation wie nach den wüsten Phantastereien des Aberglaubens. Sie ist in sich selbst begründet und spottet jeglicher Theoreme, die sie erklärbar machen möchten. Wer sich von dem Blendwerk eitler Lehrsätze täuschen lässt und nicht den Mut gewinnt, der Wirklichkeit selbst ins Auge zu blicken, wird stets mit seinen Gedanken am Gängelbande des Irrtums hängen. Wohl ist auch die fernste Zukunft in der Gegenwart enthalten, aber auch ewigem Auge noch nicht gegenwärtig, sondern nur erschaute Folge gegenwärtigen Geschehens. Da alle Erscheinung nur Ausdruck wirkender Kräfte ist, so kann auch zukünftiges Kräftewirken stets nur als Erscheinung dem Bewusstsein nahe kommen, woher es sich erklärt, dass Zukunftsschau die Bilder künftigen Geschehens sieht, als wären sie bereits in irgendeiner Region vorhanden. Dadurch konnte dann der Irrtum entstehen, als sei alle Zukunft ewige Gegenwart, und blutleeres Denken suchte solchem Irrtum Fundament zu unterbauen. Es ist schwer für menschliche Gehirne, sich anthropomorphem Denken zu entwinden, und so fand die Meinung Raum, als müsse es irgendeine Weltlenkung geben, der jegliches Geschehen bis zu den fernsten Ewigkeiten in jedem Augenblick entschleiert sei. Man konnte sich nicht zu den freien Firnenhöhen der Wirklichkeit erheben, um von dort aus zu erspähen, was Wahn und was Wahrheit ist. Die Weltlenkung, die man gedanklich erschlossen hatte, ist wahrlich gegebene Wirklichkeit, aber sehr wesentlich von dem Wahnbild verschieden, das in sich selbst leerlaufendes Denken sich entwarf. Das, was man Allbewusstsein nennen könnte, ist stets nur ein bewusstes Sein des Augenblicks, der Folge aller Myriaden Augenblicke vorher, der Zeugender für alle Myriaden Augenblicke nachher ist. Der Geist aber ergründet alles, auch die Tiefen der Gottheit. Und so ist es dem Geiste zwar möglich, durch Errechnung, durch Erschließung und in tiefster Selbstversenkung, durch das Innewerden seines eigenen Gesetzes, sich das künftige Geschehen vorher zu entschleiern, allein die Sehnsucht solchen Wissensdranges ist nur Gottes fernem Geiste vorbehalten und jene höchste Wirklichkeit, die sich als Urlicht in sich selbst erkennt, als Ursprung alles Seins und alles Daseins Krone, erfasst sich selbst von Ewigkeit zu Ewigkeit nur stets als vollbewusstes Sein des Augenblicks, kennt keinen Drang, in sich Vergangenes zu suchen, noch durch das Wissen um Zukünftiges, die absolute Harmonie des Allerfassens, die der Augenblick ihr bietet, zu zerstören. Hier merke auf, wer zu hören versteht. Es sind viele falsche Folgerungen aus den irrigen Grundprämissen über Gott und Göttliches gezogen worden, weil man vor die Wirklichkeit ein Gedankenbild schob, um es als Götze zu verehren und dann hinwieder, wenn es sich als machtlos zeigte, mit ihm zu hadern oder gar es seiner Götzenherrlichkeit verlustig zu erklären. Erst wenn dieses Bild, das man sich schuf, es anzubeten, für alle Zeit vernichtet ist, kann wieder Gott in seiner Wirklichkeit zur Menschheit reden. Dann aber wird auch der Mensch zu lernen wissen, dem Augenblick in voller Kraft zu leben, und jeder Drang nach Erforschung der Zukunft wird ihn verlassen. Die Nützung des Augenblicks erhebt den Menschen in göttliche Lebensform. Die Myriaden Augenblicke, die schon sein irdisches Leben bilden, werden sich dann einer Schnur kostbarer Perlen gleich aneinanderreichen, bis er dereinst im Leben der Ewigkeit sich in dem steten gleichen Augenblick findet, der ewiges Erleben in sich schließt, dem Kleinod in der tausendblättrigen Lotusblüte. Om Mani Padme Hum.